Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie sehr herzlich hier in der Guardini-Galerie. Mein Name ist Patricia Löwe. Mir kommt die Aufgabe heute Abend zu, diesen Abend einfach nur zu eröffnen. Dann übergebe ich an meinen lieben Kollegen Pater Max Capabianca. Sie hören heute den letzten Teil in der 2 Jahre dauernden Reihe Brücken statt Brüche, Kultur und Nachhaltigkeit. Das ist ein Projekt, was von der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien gefördert wurde oder noch wird. Wir haben uns als Kulturinstitution mit verschiedenen Modellen und Begriffen von Nachhaltigkeit beschäftigt und an diesem letzten und sehr fulminanten Abend wird es um Nachhaltigkeit und Generationengerechtigkeit gehen. Wir haben wunderbare Gäste, die gleich von Pater Max vorgestellt werden und ganz kurz noch zum Ablauf. Alles, was hier gesagt wird, wird aufgezeichnet und übertragen. Das heißt, wer eine Frage stellen möchte und Fragen sind sehr herzlich willkommen, muss bitte hier vorkommen und sich ein Mikrofon schnappen, denn sonst wird es nicht mit aufgezeichnet. Das wäre sehr, sehr toll. Weiterhin, falls sich noch Leute zuschalten, es können Fragen im Chat formuliert werden. Das ist immer möglich und alles, was wir hier heute aufzeichnen, das wird später als Podcast über unseren Spotify-Kanal zur Verfügung gestellt werden. Ja, das ist es eigentlich schon. Danach haben Sie die Möglichkeit, ein Glas Wein zu trinken und sich vielleicht auch noch ein bisschen die Ausstellung hier anzusehen. Jetzt wünsche ich uns allen aber erstmal viel Spaß und viel Vergnügen.
Ja, herzlichen Dank für die Einführung. Ich habe mich sehr gefreut, als Patricia Löwe mich gefragt hat, ob ich diesen Abend moderieren darf, weil ich als Studierendenpfarrer hier in Berlin immer wieder auch mit dem Thema in Berührung komme, da ich ja mit den neuen Generationen zu tun habe und auch das Thema mit der Generation Gerechtigkeit immer wieder in Gesprächen auch als große Frage und auch mit sehr viel Energie zum Thema wird, wo ich dann auch selber merke, ich mit meinen inzwischen 51 gehöre einer anderen Generation an und lasse mich da aber auch gerne interpellieren, also auch anstoßen. Wir hatten gerade letzten Sonntag in unserer KSG im Gottesdienst hat meine Kollegin Karin Siebert gepredigt über das Thema Last Generation und hat so ein bisschen versucht, aus christlicher Sicht eine Antwort darauf zu geben, wie man eigentlich sich als Christ dazu verhalten kann. Ja, ich möchte auch ganz herzlich unsere Gäste begrüßen. Und zwar zunächst Frau Caroline Klose, hier zu meiner Rechten. Sie haben Politik und Sozialwissenschaften in Cambridge studiert, haben einen Doppelmaster gemacht. Wir haben gerade schon kurz darüber gesprochen, in Public Policy und internationale Beziehungen, Sicherheitspolitik an der Columbia Universität. Und das haben Sie dann auch beruflich angewendet als UNO-Mitarbeiterin. Sie waren in 10 Jahren in über 10 Ländern und haben wirklich überall, waren mittendrin, unter anderem in Äthiopien 2 Jahre, haben bei einer Hilfsorganisation für Waisenmädchen als GIZ-Beraterin gearbeitet, die Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit. Aber dann sind sie irgendwann ausgestiegen. Ich habe ein bisschen gelesen und Sie waren in Haiti auch in einer Zeit, die halt sehr schwierig war. Und das war eine Zeit, wo Sie dann Dinge erlebt haben, die dazu geführt haben, dass Sie sagen, so jetzt mache ich was ganz anderes und bauen ein Ökodorf auf. Und Ihnen ist das Thema Trauma-Awareness ein großes Anliegen, Gendergerechtigkeit. Und bin froh, dass wir Sie hier haben, weil Sie, glaube ich, ein bisschen auch aus einer ganz persönlichen Perspektive auf diese Frage nach der Generationengerechtigkeit antworten können. Dann begrüße ich ganz herzlich Herrn Professor Hurrellmann. Er ist hier Professor in Berlin für Public Health and Education an der Hertie School of Governance. Ihre Schwerpunkte sind Interventionsstrategien zur Prävention von sozialen und gesundheitlichen Benachteiligungen, insbesondere bei Kindern und Jugendlichen. Sie haben zahlreiche Studien mit verantwortet, die Shell-Jugendstudien seit Jahren, diverse Jugendstudien in 15 osteuropäischen und zentralasiatischen Ländern und seit 2019 auch die Trendstudie Jugend in Deutschland, zusammen mit Simon Schnetzer. Und deswegen vermute ich, dass Sie halt sehr gut auch aus einer wissenschaftlichen Perspektive ja, die Situation, die Sichtweise, die Perspektive der ja, jüngeren neuen Generationen kennen. Herzlich willkommen. Und last but not least online, Herr Holger Witzenleiter. Wir verstehen ihn hier in der Guardini-Galerie nicht ganz so gut. Deswegen haben wir ihn vorhin gebeten, dass er so spricht, als wären wir schwerhörig. Also wundern Sie sich nicht, das ist auf unsere Bitte hin. Und er unterrichtet interkulturelle Kompetenz, bietet Seminare zur Rhetorik und Präsentation an, ist ansonsten auch als Integrationslehrer verantwortlich unterwegs, unterrichtet Deutsch und Englisch und hat ein Buch auch über interkulturelle Kompetenz geschrieben. Und er ist sehr vertraut mit den Anliegen der Bewegung Extinction Rebellion. Es gibt einen sehr spannenden Bericht, den ich gelesen habe, über ja, die Zeit, die er selber auch im Innern sozusagen dieser Bewegung verbracht hat. Diese Reflexion ist in mancher Hinsicht auch sehr kritisch, aber gleichzeitig auch wohlwollend kritisch, also nicht einseitig. Und das hat mich eigentlich sehr beeindruckt. Von daher denke ich, dass Ihre Erfahrung aus der persönlichen Erfahrung auch zu unserem Thema einen großen Beitrag leisten wird. Herzlich willkommen.
Dankeschön.
Ja, Kultur und Nachhaltigkeit ist ja das große Leitthema dieser Reihe. Und heute Abend soll es eben um Kultur- und Generationengerechtigkeit gehen. Wie wollen wir leben? Jede Generation beantwortet das ja auch anders. Aktuell sehen wir ja, was für eine Energie auch in dieser Frage steckt. Junge Leute, die sich auf die Autobahn festkleben, in Museen werden in Potsdam und in anderen Orts Anschläge verübt, die man normalerweise als Vandalismus bezeichnen würde, aber irgendwie ja dann doch nicht so ganz, weil es ist ja nie die wirkliche Absicht, Kunstwerke zu zerstören da, sondern eben Aufmerksamkeit zu erregen. Und es zeigt sich für mich darin, mit Blick auch jetzt in der Vor-Corona-Zeit, da gab es ja noch diese Fridays for Future-Bewegung, die jetzt immer noch aktiv ist, aber das ist jetzt nicht mehr so im Bewusstsein der Menschen, dass ja jeden Freitag die Schüler schwänzten. Also es gibt jetzt da doch viele Zeichen, dass da eine Generation nochmal mit neuen Formen des Protests auf ja, diese Fragen hinweist, der Generationengerechtigkeit, der Verantwortung für die Zukunft. Herr Professor Hohlmann, meine erste Frage geht an Sie. Wie würden Sie denn diese Phänomene einordnen? Ist das wirklich ein ganz neues Phänomen oder hat es das schon immer gegeben? Gibt es da Parallelitäten? Wie würden Sie das einschätzen?
Dass eine junge Generation in so einer Breite, dass sich also 40% aller, die der Generation angehören, an einer politischen Aktivität beteiligen, das ist historisch ungewöhnlich. Das haben wir ganz selten gehabt. Also hier, wenn wir in Deutschland zurückdenken, kann man eine Parallele ziehen zu der sogenannten Studentenbewegung. Da hatten wir eine ähnliche Situation, auch heute bei Fridays for Future, was Sie eben schon erwähnt haben, wissen wir aus Studien, 5% der jungen Generation sind da richtig aktiv. Das sind natürlich Tausende von jungen Leuten. Ganz ähnlich zeigten Studien für die Studierendenbewegung, damals hieß es noch Studentenbewegung, der 1970er Jahre. Das waren auch etwa 5% der Generation, die damals allerdings auch größer war. Also, dass aus der jungen Generation heraus eine politische Bewegung entsteht und Themen platziert werden in die öffentliche Diskussion, das ist nicht selbstverständlich. Das ist schon ganz bemerkenswert. Auch zwischendurch hat es politische Aktivitäten sehr stark auch von der jungen Generation gegeben. Aber wenn man es jetzt mal ganz aktuell in der Phase der letzten 10 Jahre auf uns wirken lassen, dann ist das etwas Bemerkenswertes. Das ist noch bemerkenswerter, weil, und da ist schon der erste Unterschied zur Studierendenbewegung, weil es sehr junge Leute waren. Greta Thunberg war, als sie die Bewegung Fridays for Future startete, ich glaube, was war sie, 17, ne? Bei den Demonstrationen in Deutschland, aber auch hier in Berlin, fielen die Grundschülerinnen und die Grundschüler auf, wenn denen von einem Medienvertreter oder einer Medienvertreterin ein Mikrofon hingehalten wurde, dann konnten die in perfekten inhaltlichen Hintergrund Sätze sprechen, die zum Thema waren. Eine Bewegung, die sachlich war, die keine Gewalt angewandt hat, die sich an Regeln gehalten hat, die nur mit diesem zivilen Ungehorsam gearbeitet hat, des Schuleschwänzens am Freitag. Ansonsten nur mit der bis dahin schon totgeglaubten Straßendemonstration. Also ganz bemerkenswert. Und sie hat die Politik ja stark beeinflusst. Was war das? Der Septembertag im Jahre 2019, als das Bundeskabinett tagte und sich durchgerungen hat zu einem rechtlichen Fassung, die mit dem Klimaschutz zu tun hat. Ein in der Politik ungewöhnlicher Akt. Am gleichen Tag hier in Berlin und in anderen Städten Hunderttausende von Menschen, die demonstrierten, auf den Straßen waren, als die mit der Demonstration fertig waren, war sozusagen auch das Gesetz fertig. Also so eine Inzidenz, dass man merkt, eine politische Bewegung einer jungen Generation bewirkt direkt auch ein Gesetz. Das ist alles bemerkenswert. So gesehen, also würde ich sagen, ein seltenes Ereignis. Eine Konstellation, in der eine junge Generation von damals im Wesentlichen unter 25-Jährigen, überwiegend Schülerinnen und Schüler, nicht Studierende, sondern überwiegend Schülerinnen und Schüler, Politik machen und sich für ein Thema einsetzen und mit Leidenschaft das tun, das ist etwas sehr Auffälliges und bis heute nicht richtig erklärt. Wir wissen heute nicht, was für richtige tiefe Antriebskräfte hier dahinter standen. Das lohnt sich, da weiter drüber nachzudenken.
Herr Witzenleiter, Sie waren ja gerade auch 2019 bei dieser Welle ja auch wirklich sozusagen mittendrin. Sie sind allerdings, gehören einer anderen Generation an. Wie ist Ihre Perspektive damals gewesen?
Ja, es war eine sehr, sehr spannende Zeit, 2019. Und vielleicht, um das so ein bisschen auch in Erinnerung zu holen, 2019 waren wir noch vor den vielen wahrgenommenen Krisen, in denen wir jetzt momentan leben. Das war eine Zeit, ich sag mal, in der wir noch ungebremstes Wachstum hatten und in der einfach gesamtgesellschaftlich sehr wenig Aufmerksamkeit für dieses Thema da war. Und es war tatsächlich zuerst Fridays for Future, die auf den Straßen waren, die sozusagen Greta Thunberg folgten. Und erst später eigentlich Extinction Rebellion, die vielleicht zu einer ähnlichen Zeit in den Startlöchern waren. Und es waren sehr, also die Schülerstreiks waren sehr, ja, wie schon gesagt wurde, also sehr, sehr lebhaft, sehr engagiert. Was mir damals sehr stark aufgefallen ist, war die Kreativität, die in die Schilder auch reingegeben wurde. Also ich habe hunderte von Fotografien von individuell gemalten Demo-Plakaten und Ähnlichem, die ich immer wieder auch im Deutschunterricht analysieren lasse, wenn es um das Thema Klima geht. Also ich sage, eine große, große Aufbruchsstimmung und dann eben auch, sage ich mal, dieser Wille, und das hat in dieser Zeit, glaube ich, auch, war, glaube ich, auch sehr, sehr wichtig, gesamtgesellschaftlich irgendwo Zeichen zu setzen und zu sagen, so geht das nicht weiter. Unter Umständen auch mit zivilem Ungehorsam, wie das dann Extinction Rebellion 2019 im Oktober dann in Berlin auch versucht hat, mit Straßenblockaden. Damals wurde der Potsdamer Platz besetzt und der Berliner Stern, also dieser große Kreisverkehr nahe des Regierungsviertels. Und einfach die Art und Weise, das war der Plan von Extinction Rebellion, irgendwo, sage ich mal, diese vielen laufenden Räder oder dieses geschmierte Uhrwerk der Wirtschaft irgendwo, Gesellschaft irgendwo anzuhalten, zu sagen, Leute, wir haben da ein ganz, ganz massives Problem. Ja, das war so von mir wahrgenommen die Stimmung der Zeit damals, wobei es recht schnell ging, dass da, sag ich mal, also Extinction Rebellion hatte dann im Oktober 2019 eine große Aufmerksamkeit erfahren am ersten Tag. Das waren europaweite Proteste, also auch in Madrid, Amsterdam, in London und Paris wurde blockiert, demonstriert. Und einen Tag später war die Aufmerksamkeit dann weg. Damals marschierten Erdogans Truppen in Afrin ein. Es gab einen rassistischen Anschlag in Halle, wenn ich das noch richtig erinnere. Und und Extinction Rebellion war dann damals mit den Protesten in Berlin dann im dritten Fernsehen angekommen und nicht mehr in den bundesweiten Nachrichten.
Frau Klose, Sie leben ja jetzt in mancher Hinsicht das, was viele junge Leute ja fordern. Also eigentlich eine Alternative. Sind Sie ein Vorbild?
Also das mit dem Vorbild ist immer, finde ich, recht spannend. Also ich würde sagen, dass auch eine große Angst, als ich mich entschieden habe, meine internationale Karriere, was auch immer das war, aber mein wirklich jahrelangen Traum für die UNO zu arbeiten, aufzugeben, war auch die Angst, das war etwas, womit sich viele Leute identifizieren konnten und gesagt haben, boah, cool, und das will ich auch mal machen. Und das wurde halt auch ja anerkannt sozusagen, also schon ähnlich wie wenn man fürs Auswärtige Amt arbeitet oder halt, ist ein großer Name. Meine Oma wusste endlich, was ich mit Politikwissenschaften überhaupt mache, als ich für die UNO gearbeitet habe. Und das dann hinter mir zu lassen und irgendwie aufs Land zu ziehen, mir ein Pferd zu kaufen und stattdessen Kommunalpolitik über irgendwie Straßenlaternen und Fahrradstraßen zu machen, das war ein großer Schritt, wo ich persönlich Angst hatte, dass das irgendwie niemand nachvollziehen kann, weil ich das Gefühl hatte, eigentlich mehr diese internationale Politik ist anerkannt. Und jetzt habe ich aber in Gesprächen mit Freunden, aber auch Leute, die mich neu kennenlernen, merke ich, dass viele Leute ja fast, also nicht neidisch, aber die schon so eine Sehnsucht bei vielen Leuten, glaube ich, ist, auch ihren Lebensumstände zu verändern für mehr Zufriedenheit im Alltag, weniger zu arbeiten, näher an der Natur, mehr in Gemeinschaft. Ich weiß nicht, ob man das für alle Leute vorschreiben kann. Also es ist auch ein Riesenprivileg, überhaupt so leben zu können. Glaube ich, also ich bin beruflich so flexibel, dass ich nicht im Ballungszentrum leben muss. Und ich habe keine Familie, dementsprechend habe ich halt finanziell auch nicht so viel Druck und kann mir auch leisten, nicht mehr Vollzeit zu arbeiten. Aber ja, ich weiß nicht, ob es Vorbild ist, aber ich glaube, da ich mit meinem Lebenswandel spreche ich schon bei vielen Leuten so eine tiefe Sehnsucht an, die viele, glaube ich, in sich spüren, aber nicht den Mut hätten oder andere Umstände haben, dass sie sich nicht so das Leben so anders einrichten können. Aber ich glaube, dass da schon manche so eine tiefe Sehnsucht spüren.
Ich würde gerne dann auch später zusammen mit den anderen auch über das sprechen, was das dann sein, also wie die Alternative dann eben aussehen kann. Trotzdem, weiß nicht, möchten Sie vielleicht noch ein bisschen sagen, warum Sie eigentlich aus diesem UNO-Geschäft ausgestiegen sind? Denn viele ist das ja auch ein Traum. Ich kenne viele Studierende, sagen mir, ja, sie möchten in einer NGO arbeiten, irgendwo in der Welt. Und das hatten Sie ja. Warum sind Sie da ausgestiegen?
Also ich glaube, dass jetzt im Nachhinein wirkt es so, als wäre das irgendwie ein Plan gewesen, aber ich konnte nicht mehr. Ich habe in Haiti gearbeitet und Haiti ist ja gar kein Konfliktland in der Hinsicht, aber es ist halt ein Land mit sehr, sehr hoher Instabilität und mir ist jetzt auch nichts so Schlimmes oder nichts Schlimmes persönlich passiert. Aber da gibt es auch Studien zu, dass allein, wenn du jeden Tag das Haus verlässt und nicht weißt, ob du heile wieder abends nach Hause kommst, weil du vielleicht überfallen wirst oder beim Überfall oder entführt oder im falschen Ort bist und dann erschossen wirst, das ist auch schon eine Belastung. Allein schon dieses permanente Gefühl, nicht sicher zu sein. Und das, ich habe ein Jahr lang dort gearbeitet, ich sollte eigentlich 2 Jahre dort arbeiten. Und ich habe dann nach einem Jahr abgebrochen, weil ich einfach, jetzt weiß ich, dass ich eine posttraumatische Belastungsstörung entwickelt habe. Aber damals wusste ich das gar nicht, weil das ein riesen Tabuthema ist, weil es ja darum geht. Und ich glaube, das ist vielleicht auch ein bisschen eine Parallele zu der Klimabewegung. Es geht um sowas Großes. Es geht darum, irgendwie die Menschheit zu retten. Es geht darum, ein Land wieder aufzubauen. Es geht darum, Hunger zu beenden, Bildung voranzutreiben. Und dann deine persönliche Befindlichkeiten, irgendwie traust du dich gar nicht, darüber zu reden. Und ist auch ein riesen Tabuthema innerhalb diesen Organisationen, weil es geht um sowas Großes, dass du dir komisch vorkommst, dir irgendwie einzugestehen, boah, mir geht es persönlich nicht gut. Und und danach habe ich noch einen anderen Job gemacht in New York, und habe dann aber gemerkt, mit mir stimmt was nicht. Und dann habe ich mir eine Auszeit genommen und bin zurück nach Deutschland. Und bin zurück zu meinen Eltern mit Mitte 30. Das war auch nicht so einfach. Ich hatte für meine Eltern dieses Mehrgenerationen-Wohnprojekt vor ein paar Jahre vorher gefunden. Und meine Auszeit fiel genau in die Zeit, wo sie da reingezogen sind. Und wir sind Hitzacker Dorf heißen wir, und wir sind ein Mitmachdorf, also wir bauen auch viel selber mit ökologischen Baustoffen. Und dann habe ich einfach mal ein Jahr auf der Baustelle gearbeitet, obwohl ich vorher überhaupt nichts mit den Händen getan hatte. Aber für mich war es das Beste, was ich tun konnte, raus aus dem Kopf und diesem sehr abstrakten, und rein irgendwie in die Hände und das Gemeinschaftliche und eine Gemeinschaft und mal vor Ort sehen, was man mit den Händen Positives verändern kann. Während bei der UNO, es ist ein sehr großes System, sitzt man am Computer und die Computer sehen überall in der Welt gleich aus, egal ob New York oder Addis Abeba. Aber das, ich glaube, selbst hätte ich nicht den Mut gehabt, wäre ich nicht so gezwungen worden vom Schicksal, aus dieser Mühle auszusteigen.
Würden Sie denn sagen, dass, das ist ja jetzt ein individueller Lebensweg, aber das Anliegen ist ja von vielen eben jetzt auch etwas zu ändern, nicht am Rand, sondern tiefer eben. Würden Sie sagen, dass diese neue Generation da tatsächlich auch glauben, dass das auch möglich ist, oder ist das eigentlich ein bisschen ein Kampf gegen Windmühlen? Wir versuchen es halt, aber eigentlich so wirklich realistisch ist es nicht. Also wie hoffnungsvoll nehmen Sie diese Bewegung wahr?
Also ich glaube schon, dass es hoffnungsvoll. Ich habe schon das Gefühl, dass die neue Generation, also ich bin Mitte 30 und ich habe das Gefühl, die nach mir kommen, sprechen noch mal bewusster, gendern bewusster, irgendwie allein die sowas wie die Pille in Frage zu stellen, was irgendwie jahrzehntelang genommen wurde. Und jetzt habe ich männliche Freunde, die anfangen darüber zu reden, wie schädlich das ist, dass Frauen über Jahrzehnte diese Pille nehmen oder über Menstruationsunterwäsche Bescheid wissen, ne? Und das sind einfach Sachen, da habe ich schon das Gefühl, man sagt ja immer Woke, dass die neue Generation woker ist. Und ich habe das Gefühl, dass sich schon was ändert. Man redet ja auch von der Snowflake-Generation, da wissen Sie noch besser Bescheid, aber ich würde sagen, dass die jüngeren Generationen nicht mal bereit sind, alles so mitzumachen. Irgendwie, warum muss man 40 Stunden und mehr die Woche arbeiten, wenn es vielleicht auch möglich ist, weniger zu arbeiten, weniger zu konsumieren, dann die Second-Hand-Läden, ganz viel so Schenkgruppen auf WhatsApp oder Telegram. Ich habe schon das Gefühl, dass sich da was verändert und wir vielleicht auch mehr uns trauen, weil wir mit relativ viel Reichtum aufgewachsen sind in unserer Generation, Sachen in Frage zu stellen und den Status quo zu hinterfragen. Und das versuche ich halt weiterhin in der Kommunalpolitik jetzt. Ich wurde vom Jahr gewählt in Niedersachsen in den Stadtrat und dort mal die Strukturen irgendwie in Frage zu stellen. Und ich glaube, das ist schon unsere Generation, die das machen muss, damit nicht irgendwie mit noch mehr Volldampf in die gleiche Generation, gleiche Richtung gerannt wird, ohne zu fragen, okay, ist das überhaupt die richtige Richtung und wo landen wir damit?
Mhm. Wobei ich persönlich manchmal einen unglaublichen, ich sag's jetzt mal ein bisschen wertend, Moralismus auch wahrnehme, also auch eine, also wenn du nicht, dann. Und Ich bin ja Vertreter einer Institution, der ja vorgeworfen wird, eigentlich immer so einen Moralismus vertreten zu haben, und bin immer sehr vorsichtig, Leuten Handlungen nahezulegen. Und dort wird das mit einer Selbstverständlichkeit gemacht. Herr Witzenleiter, ich würde Sie da gerne dazu befragen, wie ist denn da Ihre Wahrnehmung? Also gibt es da so eine Tendenz oder eine Gefahr, dass es dann auch ein bisschen so eine moralistische Sekte wird? Oder ist das jetzt nur meine alter weißer Mann-Perspektive?
Ja, also ich bin zunächst Frau Klose sehr dankbar für Ihre Aussagen zur jungen Generation. Ich teile das total. Also die größere Sensibilität in Bezug auf Sprache, Gendern, dass junge Männer deutlich sensibler sind und ich sag mal auch das Frausein mitdenken. Das ist definitiv in dieser jungen Generation, oder wie nennen wir sie, Millennials oder dann die Generation Z vorhanden. Jetzt fragen Sie nach dem Thema Moralismus und ich spreche jetzt da vielleicht so ein bisschen aus diesen Klimagerechtigkeitsbewegungen heraus, also einmal Extinction Rebellion oder natürlich Ende Gelände oder auch die Parents for Future. Ich sage mal, all diese Gruppen, die in diesem Bereich aktiv sind. Und Sie können sich die Pläne dieser Gruppen, die wöchentlichen Treffen, so vorstellen, dass es durchaus erwünscht ist, zu gendern, ja, dass es durchaus erwünscht ist, darauf zu achten, wer welchen Redeanteil hat, beispielsweise, um eben auch Menschen zu Wort kommen zu lassen, die vielleicht etwas ruhiger sind, vielleicht etwas introvertierter sind und eben auch, sage ich mal, bestimmte moralische Ansprüche natürlich da sind. Ja, Klimagerechtigkeit ist ein großes Wort, oder wie das zuvor formuliert wurde, auch so dieses ganz große Ziel. Wir wollen ja die Welt retten und da natürlich die ganzen moralischen Ansprüche, die sich daraus ableiten. Also ich sag mal, Veganismus ist ein großes Thema natürlich. Das nehme ich ganz besonders wahr bei der Generation Fridays for Future. Viel, viel stärker noch als in meiner Generation, der Generation X, wo das Fair Handeln eigentlich sehr, sehr wichtig war in diesen progressiven Bewegungen. Also uns war es wichtig, im Weltladen einzukaufen und fair gehandelte Produkte. Und ich denke, das ist jetzt bei der jüngeren Generation eher so diese Liebe zu Tieren und Veganismus eben. Also so, ich würde das durchaus unterstützen, dass da ein starker Moralismus da ist. Vielleicht manchmal auch in den Gruppen so eine Form von, ja, Wettbewerb der Moralismen, denn was ist jetzt eigentlich wichtiger? Ich hatte zuletzt mit Menschen gesprochen, die momentan in Lützerath sind. Das ist ja sozusagen dieses Dorf an der Abbruchkante, das bald von RWE abgebaggert werden soll. Und da gab es, ist ein paar Monate her, da gab es dann Auseinandersetzungen zwischen VeganerInnen und FreeganerInnen. Ja, also die VeganerInnen, die eben keine Milch, keine Tierprodukte konsumieren möchten, eben um Tiere zu schützen, auch aus Klimaschutzgründen. Und auf der anderen Seite die FreeganerInnen, die natürlich den Konsum von Milch und Eiern akzeptieren, aber eben das nur, wenn das Container ist, also wenn das sozusagen aus dem Container eines Supermarkts herausgenommen wurde, das Essen sozusagen gerettet wird. Und da gab es handfeste Auseinandersetzungen zwischen diesen Menschen, die natürlich beide irgendwo moralische Ansprüche formulieren, aber sich dann doch wieder nicht ganz grün sind in dem, ob jetzt eine Torte tatsächlich gebacken werden darf mit Sahne, die aus einem Container eines Supermarkts stammt. Also ja, Moralismus ist in der Bewegung definitiv vorhanden. Ich habe Freunde, die sagen, sie könnten niemals zu so einem Plenum kommen, weil sie sich gar nicht trauen würden, etwas zu sagen, weil sie nicht wissen, ob sie irgendetwas falsch sagen.
Aber wie bewerten Sie das?
Schwierig. Ja, also ich finde es auf der einen Seite schön, dass wir unsere Handlungen irgendwo moralisch abgleichen, dass es irgendwelche Idealvorstellungen gibt. Wobei, es ist natürlich alles ein Prozess. Und ich sag mal, es ist, ja, allein schon mal, wo kommen wir her? Und es ist einfach nicht in jedem Milieu, in jeder Gruppe der Gesellschaft so ausgeprägt, so zu denken. Ja, also ich sag mal, wenn wir über Fair Handel sprechen, oder wenn wir über Bio-Essen sprechen oder Ähnliches. Das tun wir jetzt vielleicht unter uns, und wenn ich so ein bisschen Spiegel auf uns selbst auch richten darf, ich glaube, wir kommen alle irgendwo aus einem Milieu, ich sag mal so Bildungsbürgertum, also Menschen, die wahrscheinlich etabliert sind, wahrscheinlich unter Umständen deutsche Ausweise haben und so weiter. Aber dieses ganze Fairhandel und dieses ganze Thema Veganismus und so weiter, das hört sich für Menschen, die eine internationale Familiengeschichte haben oder Migrationshintergrund, hört sich ganz komisch an, weil das in deren Sozialisation eigentlich nie ein Thema war. Also ja, Moralismus, es ist gut, dass wir uns an bestimmten Werten orientieren, dass Menschen etwas verändern wollen, auch über ihr eigentliches Handeln. Auf der anderen Seite ist das nicht jedem und jeder bei uns möglich und vielleicht auch manchmal ein Anspruch, mit dem wir nicht allen Menschen gerecht werden.
Professor Hohlmann, wir haben gerade schon gehört, dass ja auch die Frage ist, man kann ja nicht die jungen Menschen zum Beispiel jetzt in unserer Gesellschaft, in der Bundesrepublik Deutschland, auch über einen Kamm scheren. Also da gibt es ja auch unterschiedliche Milieus. Sie haben jetzt vorhin eine Zahl genannt, 40%, die sich jetzt auch mit dieser Bewegung zumindest auseinandersetzen und identifizieren. Haben Sie da noch mehr, Elemente, wie sich die Realität darstellt, also und wie man sie differenziert wahrnehmen kann in dieser Hinsicht?
Na, wenn ich anknüpfe an die Diskussion, die wir jetzt gerade hatten, dann würde ich schon einen großen Unterschied machen, jetzt innerhalb dieser 40% mal geschätzt. Wie sind denn die Zielsetzungen der einzelnen politischen Akteure und ihrer Gruppen? Wie gehen die denn vor? Was haben sie denn erreicht? Und da komme ich zu einem ganz klaren Ergebnis. Richtig was erreicht hat Fridays for Future. Diese Bewegung hat es geschafft, zwar die mittlere und die ältere Generation und dann auch die etablierte Politik anzugreifen, für schuldig zu erklären, dass sie nicht die Weichen gestellt hat, die sie eigentlich selbst beschlossen hat zu stellen. Aber das war genau das entscheidende Argument. Diese Bewegung hat immer sachlich argumentiert mit wissenschaftlichen Befunden, ganz, ganz ungewöhnlich, ganz bemerkenswert, hat immer nur auf das Pariser Klimaschutzabkommen verwiesen und hat gesagt, das ist unser Ziel. Ihr lieben Älteren, ihr lieben Politikerinnen und Politiker, wir fordern nur das, was ihr selbst eigentlich alle auch schon unterschrieben habt. Und damit hat diese Bewegung unheimlich viel erreicht. Sie hat ja die mittlere und die ältere Generation, übrigens ein Unterschied zur Studierendenbewegung, nicht gegen sich aufgebracht und nicht zurückgewiesen, sondern sie hat sie geradezu aufgefordert und eingeladen, nun umzudenken und mit ihr zusammen, mit der jungen Generation zusammen, die Welt zu retten. Das ist nicht Moralismus gewesen, sondern das war Realpolitik. Und wäre die Corona-Pandemie nicht so massiv gekommen, hätten wir, glaube ich, noch weitere sehr direkte Effekte gesehen, die von dieser Art Politik machen, ausgehen. Also ich schätze die unheimlich hoch. Die haben auch die demokratischen Strukturen nicht in Frage gestellt, sondern sie haben die gestärkt. Sie haben darauf hingewiesen, dass am Ende Parteien in diesem politischen System, was wir haben, und Regierungen die Entscheidungen treffen müssen und sind nicht daneben hergelaufen. Sie sind eine außerparlamentarische Opposition, weil sie gemerkt haben, damit können wir mehr erreichen, als wenn wir jetzt schon in die Parteien gehen. Aber sie haben diese ungeheure Hebelwirkung ausgelöst. Das kriegen die heutigen Bewegungen, die so ein bisschen die Nachfolge angetreten haben, ja gar nicht mehr hin. Die können darauf aufmerksam machen, dass das Thema, die haben ja gar keine Ziele, die sagen ja gar nicht, was sie wollen. Die thematisieren nicht eindeutig ihre unmittelbaren Ziele. Das hat Fridays for Future immer getan. Haben ganz genau, wir wollen das 1,5-Grad-Ziel, wir wollen folgende politischen Schritte. Die Agenda ist ganz klar, die ist auch öffentlich bekannt gewesen und die, ich habe schon gesagt, die ältere Generation und die mittlere Generation sind heute fast genauso gesundheitsbewusst und vor allem genauso klimabewusst, auch was Nachhaltigkeit angeht, wie die junge Generation. Also hier hat eine junge Generation einen richtigen eine richtige Umwälzung in der öffentlichen Meinung zustande gebracht und war schon drauf und dran, das auch in die Politik und in echte politische Entscheidungen umzusetzen. Da würde ich einen deutlichen Unterschied machen zu den sogenannten radikaleren Bewegungen, die das Thema nominell jetzt halten. Aber was ändert sich denn dadurch, wenn ich sehe, da gibt es ungewöhnliche Protestformen. Es wird ganz stark über die Art des Protestes geredet. Keiner weiß so richtig, wofür die eigentlich stehen. Ach so, sie wollen Klima verändern. Sie wollen Umweltschutz voranbringen, aber wie das geschehen soll und weshalb und wieso und warum und mit welchen Mitteln, das wird überhaupt nicht deutlich, weil die Aktionen so angelegt sind, dass sie nicht in die Sachdiskussion hineinkommen und dass sie nicht in die demokratischen Prozesse hineinkommen, die am Ende die Entscheidungen herbeiführen müssen. Also da, denke ich mal, müssen wir schon deutliche Unterschiede sehen. Und die Pointe ist, dass die Jüngeren, die politisch viel realistischeren waren als jetzt die Älteren, diese radikaleren Bewegungen, das sind ja keine jungen Leute mehr, das ist ja ihre Generation, das ist ja schon die mittlere Generation, die jetzt wieder dran ist.
Ja. Ich möchte an der Stelle einfügen, es ist ja ein zahlreiches Publikum hier vertreten, ich finde das sehr schön. Wenn es Zwischenfragen, Meldungen gibt, einfach, ich werde ab und zu mal schauen, gerne sich melden und dann das Mikrofon da nutzen, sonst können wir das dann nicht machen, sonst werde ich dann nachher auch nochmal das dann öffnen auf die gesamte Gruppe. Ah, da ist, Herr Hohlmann.
Ja, ich würde ganz gerne an Herrn Hürmann noch anschließen. Und zwar, ich finde das sehr, sehr interessant, die Beschreibung Fridays for Future auf der einen Seite, die es sehr gut geschafft haben, ihre politischen Forderungen in die Politik zu tragen und die, wie Sie sagen, radikaleren, ich würde sagen, die extremeren Bewegungen jetzt, wie beispielsweise die letzte Generation, die zwar sehr wohl auf sich aufmerksam machen. Sie sagten, dass die Forderungen, dass eigentlich keine Forderungen da wären. Ich darf das so ein bisschen korrigieren. Ich glaube, dass die nicht wahrgenommen werden. Oder dass die hinter den Aktionsformen eigentlich zurücktreten, weil gerade diese ganzen schrillen Aktionen wie der Angriff auf Kunstbilder in Potsdam oder das Festkleben auf der Straße und Ähnliches, da werden eher die Aktionsformen diskutiert. Aber in der Tat hat die letzte Generation sehr konkrete Forderungen. Sie wollen ein Essensrettungsgesetz beispielsweise. Es sind formuliert, aber es kommt eigentlich nie dazu, dass diese Forderungen diskutiert werden, weil es eigentlich immer nur um die Formen, die Protestform geht. Ich weiß nicht, ob ich es wirklich jetzt kategorisieren möchte als zivil ungehorsam, aber auf jeden Fall ist es letztendlich so schrill, dass nicht mehr über Klimapolitik diskutiert wird, sondern eigentlich nur noch über die Aktionen. Hm.
Trotzdem, es war jetzt gerade die Konferenz in Kairo und ja, die Frustration, dass irgendwie dann doch nicht so viel dabei rausgekommen ist, ja sehr groß. Also in der öffentlichen Wahrnehmung, auch bei denen, die in diesen Bewegungen engagiert sind. Und da frage ich mich dann schon, warum geht es eigentlich nicht voran? Herr Hohlmann, sind die ungeborenen Nachkommen zu abstrakt als Vorstellung, also quasi an die zu denken, die in Zukunft kommen, dass man für die etwas tun soll, die noch gar nicht da sind?
Ja, selbstverständlich. Das ist ja auch ein Verdienst der Bewegungen, von denen wir jetzt gerade sprechen, dass sie in Generationen denken und daran denken, dass nach ihnen noch eine weitere Generation kommt. Also wenn ich jetzt mal was Positives sage, dieser Begriff, wir sind die letzte Generation, die noch was ändern kann. Okay, das ist ein Motto, das ist ein Programm und da ist der Generationenbegriff drin. Da ist impliziert, nach uns kommen noch Generationen und die sollen davon profitieren, dass wir etwas hier in Gange gesetzt haben und in Bewegung gesetzt haben. Das haben alle diese Umweltbewegungen der letzten Jahre geschafft. Das Vorausdenken, Greta Thunberg in ihrer einfachen Schülersprache, kann man ja wirklich fast sagen, hat das ja immer wieder auf den Punkt gebracht, wenn ich mal 50 bin, dann will ich wissen, ob ich in dieser Welt noch leben kann. Also dieses Vorausdenken über Jahrzehnte und atmosphärisch dann einzuschätzen, in welcher Welt lebe ich dann, dieses Denken, das ist bemerkenswert, das ist neu. Dass das eventuell abstrakt ist, ja, das kann passieren, lässt sich nicht vermeiden. Ganz wichtig ist, und das hat Frau Klöser angesprochen, die psychologische, die emotionale Komponente, die das Ganze hat. Hier sind junge Leute, die bringen Existenzprobleme auf den Punkt. Sie sehen ihre eigene Existenz bedroht und leiten daraus Forderungen ab. Viele zerbrechen daran, also eventuell ist Ihnen das auch ja passiert, Frau Klose, an dem Gedanken, dass es sein könnte, dass von uns aus gesehen die nächsten beiden oder die nächsten drei Generationen eventuell auf diesem Globus gar nicht mehr leben können. Das ist ja ein unerträglicher Gedanke. Wie soll ich damit umgehen? Und wenn ich mir den lebhaft vorstelle, dann geht das auf meine psychische Konstitution. Dann lebe ich in einer Verzweiflung, in einer inneren Verzweiflungshaltung. Wir sehen das auch in Studien gerade, ne, dass in der jungen Generation jetzt durch die Klimakrise plus Kriegskrise plus Corona-Pandemie nicht zu unterschätzen, über 2 Jahre kein normales Leben und Einschränkungen und in der Anfangsphase das Gefühl, die ganze Welt bricht zusammen, das ganze Leben kann nicht so weitergehen, dass in dieser Situation bis zu 20% der jungen Leute richtig psychische Belastungen und Probleme haben, die nicht mehr ganz normal sind. Und unsere Studien zeigen, dass 10% richtig am Ende ihrer psychischen Kontenance sind, darunter sicherlich 5% Behandlungsbedürftige. Das ist historisch neu. Das ist jetzt nicht nur das selbstthematisierte Auseinandersetzen mit der Umweltgefahr und der Nachhaltigkeit, sondern es kommen die anderen Krisen noch dazu. Aber ich will sagen, hier haben wir eine junge Generation, die wirklich empathisch mitdenkt, wie geht's weiter und auch die psychischen Konsequenzen davon spürt, dass sie sich so intensiv auseinandersetzt. Da muss man fast schon manchmal als Ältere eingreifen und sagen, halt, du hast auch noch ein Alltagsleben und jetzt schalte dich mal aus und jetzt schalte mal ab und jetzt denke mal an dein Alltagsleben. Und wir Älteren sind ja auch noch da. Wir haben auch Krisen überlebt. Vielleicht, wenn wir alle zusammenhalten, schaffen wir auch diese Krise. Also ich brauche dann schon fast tröstende und auch realistische, beruhigende Perspektiven, um die jungen Leute wieder auf den Boden einer machbaren, gestaltbaren Lebensrealität zurückzuholen. Insgesamt also ein auch emotionaler Beitrag, den die junge Generation bringt, der hoffentlich für die ganze Auseinandersetzung über Lebensbedingungen in der Gesellschaft dann auch nachwirkt.
Also ich persönlich ertappe mich immer wieder, welch ausgefeilte Verdrängungsmechanismen ich habe, die es mir ermöglichen, mit sehr vielen wirklich, ja, ich sag's jetzt auch mal so, katastrophalen Realitäten umzugehen, aber sie auch zu ignorieren. Und das ist das, wo dann auch immer wieder, ja, auch ja, Menschen, die jünger sind als ich, den Finger legen. Ne? Und wo ich aber dann auch sehe, ja, dass das einfach sehr viel Stress bei mir generiert, aber eben auch, ich glaube, auch bei den neuen Generationen. Jetzt ist die Frage, ja, woher holt man aber die Kraft oder diese, wie kann es sein, dass man sich nicht davon überwältigen lässt?
Ja, also ich habe ja auch irgendwie in Ländern gelebt, wo permanente Ausnahmesituation ist. Also zum Beispiel in Ägypten, kurz nach der Revolution, ich war noch im Land, als es dann den Coup gab. Und obwohl irgendwie Tränengas und Proteste und, verlieben sich trotzdem Leute, heiraten trotzdem Leute, sterben trotzdem Leute an normalen Todesursachen. Also das Leben geht weiter, die Leute sitzen in den Cafés, Leute gehen teilweise in Clubs. Also ich glaube, so die Realität ist, dass man gewöhnt sich an fast alles. Das kann auch schrecklich sein, weil man sehr viel verdrängt. Ich meine, wir wissen alle, selbst in Deutschland, dass irgendwie jede Minute so und so viele Kinder sterben an Hunger und im Jemen bombardiert wird und in Syrien und in der Ukraine natürlich. Wir wissen das und trotzdem, ich glaube, wir würden durchdrehen, wenn wir das nicht zwischendurch irgendwie nach hinten schieben könnten. Was mir persönlich total geholfen hat, halt aus diesem Gedankenkarussell, also ich glaube, diese, dieser Druck bezüglich der nahen Umweltkatastrophe war bei mir durch meinen Fokus, meine Arbeit eher dieses permanente Konflikte im Kopf haben. Ich habe in meinem allerletzten Job in New York im Krisenzentrum gearbeitet. Das bedeutet, jedes Mal, wenn es auf der Welt geknallt hat, ob jetzt Anschlag, Erdbeben, Kriegsverschlimmerung, was auch immer, wir waren die Ersten rund um die Uhr, die darüber berichten mussten und das melden mussten. Und ich war für Syrien, Jemen, Israel, Palästina, Libyen, all diese Länder zuständig und habe irgendwie jeden Tag ganz schlimme Nachrichten bekommen. Und das war für mich eher belastend. Und zusätzlich irgendwie New York ist zwar einerseits ablenkend, ne, man geht raus und es ist friedlich, man muss keine Angst haben, aber andererseits ist das dann auch so ein Disconnect zwischen der Arbeit, ne, und ich glaube, Leute, die sehr, sehr engagiert sind in der Klimabewegung, geht es ähnlich. Wie können Leute lachen, während irgendwie die Welt untergeht? Ne? Wie können Leute lachen, während irgendwie im Jemen Mütter bombardiert werden in Bindungskliniken. Also manchmal war es dann für mich sehr schwer, irgendwie rauszugehen und zu sehen, wie die Leute einfach das alles ausblenden und so tun, als würde es als dieses Elend auf der Welt nicht geben. Und trotzdem ist das, glaube ich, das einzige Gesunde, was wir auch tun können. Und für mich persönlich hat es dann wirklich geholfen, in die Natur zu gehen. Tiere, ich habe mir ein Pferd gekauft, einfach um mal runterzukommen, mit Kindern, Familien, überhaupt Gemeinschaft, Natur einfach mal, nachdem ich in Ländern war, wo irgendwie sehr wenig Wald und Grün gibt oder wo ich als Frau halt nicht so, ne, sehr darauf achten muss, was ich trage auf der Straße oder nicht kulturell okay ist, joggen zu gehen im öffentlichen Raum. Und plötzlich dann in Deutschland irgendwie die Wälder und selbst Parks in der Stadt und ich kann hier in Shorts joggen gehen und das einfach zwischendurch durchatmen, das hat mir extrem geholfen. Und als es mir ganz, ganz schlecht ging, habe ich angefangen zu meditieren und habe halt Meditation gelernt. Und ich glaube, das ist auch so etwas, wo meine Hoffnung ist, dass wir als jüngere Generation auch lernen, trotz diesem krassen Drohszenario um uns herum irgendwie immer wieder in uns selbst so eine Kraft und Ruhe zu finden, weil sonst hält man die Welt nicht aus. Und ich glaube, das ist, andere Leute haben es mit Religion. Also ich mache das eher aus dem Practice halt als Übung für mich, um abzuschalten. Aber ja, andere Leute gehen irgendwie sonntags in die Kirche oder lesen in der Bibel oder beten mit dem Koran. Also ich glaube, jede Person hat da die eigene Art. Aber ich glaube, Religion ist ja eine ähnliche Funktion, zwischendurch mal abzuschalten und zu merken, irgendwie, es gibt noch was Größeres als nur ich und meine eigenen Sorgen.
Ja gut, ich selber argwöhne ja auch immer, dass das eigentlich nur eine säkularisierte Apokalyptik ist. Ne? Also alle Religionen oder die meisten Religionen haben ja Vorstellungen eines Endes der Welt und einer Verantwortung, die man mit Blick auf das Ende hat. Das Christentum, das Wiederkommen Jesu Christi, ein Gericht. Und diese Vorstellungen haben ja auch in der Vergangenheit ja durchaus auch das Handeln der Menschen bestimmt. Ob immer zum Besseren ist eine andere Frage. Und ob auch, sagen wir mal, Drohgebärden dann auch wirklich im Sinne des Christentums im eigentlichen Sinne waren, das wage ich sehr zu bezweifeln. Also das tun wir heute nicht mehr. Aber tatsächlich sind viele apokalyptischen, sagen wir mal, Figuren zumindest wiederzufinden. Und das ist so etwas, was ich immer wieder mit Staunen und auch mit Skepsis dann wahrnehme. Weiß nicht, wie die anderen hier auf dem Podium das wahrnehmen. Das würde mich jetzt interessieren, Herr Witzenleiter und dann Herr Hürrelmann.
Ja, also weil wir das Thema ansprechen und das knüpft vielleicht ein bisschen an Ihre Frage an, die Sie zuvor gestellt hatten, sozusagen, dass vielleicht Sektenhafte vielleicht schon in diesen sehr extremen Klimabewegungen, die jetzt Fridays for Future gefolgt sind, also Apokalypse, diese Angst vor dem Aussterben, das ist ja im Namen von der Bewegung Extinction Rebellion drin, oder auch die letzte Generation kann ja auch so verstanden werden, es ist die letzte Generation und nicht nur die letzte Generation, die noch etwas gegen den Klimawandel machen kann. Also diese ganz, ganz große Angst vor der Zukunft. Ich würde vielleicht ganz gerne den Begriff dann auch damit einführen, Klimaangst. Das ist ja auch schon als Begriff diskutiert worden in Fachmagazinen wie Psychologie heute. Und das, was Herr Hurlmann zuvor beschrieben hatte, also wie viele junge Menschen eigentlich schon in dem Bewusstsein unserer augenblicklichen Situation Angst haben, richtige Angst haben oder gar behandlungsbedürftige Ängste haben, das ist natürlich in der Klimabewegung selbst ist das noch viel, viel ausgeprägter. Also das ist eine der Beobachtungen, die ich machen musste in der Klimabewegung, dass es sehr, sehr viele Menschen gibt mit, ich nannte das immer psychological issues, also einer wirklichen großen, großen Angst, verbunden mit einer großen Sensibilität, die vielleicht irgendwo Ursache ist, auch für die Angst. So ein, und auch da ein neuer Begriff, vielleicht ein Allesgefühl sozusagen, dass diese junge Generation eben auch fühlt mit Menschen im globalen Süden, die unter unseren Klimagasen leiden oder mit den Tieren, die bei den großen Buschbränden in Australien beispielsweise ums Leben gekommen sind. Also Klimaangst und die eben durch eine große Sensibilität, ein Allesgefühl, eine Fernstenliebe und eben so dieses Apokalyptische. Und das ist genau der Punkt, da bin ich auch voll bei Ihnen. Das ist immer der Zeitpunkt, wo ich die Menschen gerne nehmen würde und Hoffnung machen würde und sagen würde, nein, das ist, wir haben so viele Dinge geschafft als Menschheit, auch wenn diese Aufgabe jetzt gigantisch erscheint, aber es hilft uns nicht sozusagen an Weltuntergang zu glauben, sondern wir müssen eigentlich daran denken, wie schön die Welt nach der Überwindung der Klimakrise sein wird, also wie sozial und wie ökologisch sie sein wird.
Ja, dem würde ich mich anschließen. Eine Weltuntergangsstimmung lähmt. Die bringt ja keine politische Aktivität zustande. Und vor der müssen wir uns sehr hüten. Also sobald solche Komponenten in diese politischen Bewegungen hineinkommen, von denen wir sprechen, erstarre ich immer. Das ist nicht mehr Politik. Politik heißt, sich auseinandersetzen mit den Bedingungen und auch wenn es schon auf Spitz und Knopf steht, noch handeln und alles rausholen und bis zur letzten Sekunde weiter daran arbeiten, dass man vielleicht doch einen Kompromiss findet. So ist nun mal das Leben gestaltet. Und eine Weltuntergangsstimmung macht das kaputt und blockiert alles, was wir an Möglichkeiten haben. Und deswegen eben finde ich es so wichtig, dass wir erkennen, dass bei den jungen Leuten diese Haltung überwiegt und eine Haltung, die gestärkt werden sollte durch generationenübergreifendes Handeln. Also das, was Fridays for Future einfordert, dass ein Schulterschluss der Generationen stattfindet, finde ich in der ganzen Pragmatik das Einzige, was uns weiterbringt, wenn es uns gelingt, dass alle Generationen gemeinsam, die einen mit noch einer kurzen Lebensperspektive, aber mit der ganzen Erfahrung, dass sie auch schon mal existenzielle Krisen bewältigt haben, die anderen, die noch vor allem stehen, wenn die ihre Kräfte zusammentun und ihre Perspektiven ergänzen, und dann eben realistische Szenarien durchspielen, dann kommen wir weiter. Und wir kommen auch aus dieser jetzigen Konstellation nur heraus, wenn alle die Nerven behalten. Ukraine-Krieg, eine falsche Bewegung und wir können einen dritten Weltkrieg haben. Und bisher ist es der Politik gelungen, weitgehend diese Gefahr auszuklammern durch genaues, kalkuliertes Handeln. Sowas brauchen wir bei all diesen großen Herausforderungen. Letztlich sind das riesige, existenziell relevante Herausforderungen, ja, aber sie verlangen einen kühlen Kopf und sie verlangen Sachlichkeit und sie verlangen Leidenschaft, aber doch nicht Untergangsstimmung. Also das wäre das Falscheste, was wir in einer solchen Situation tun können. Junge Generationen sind immer Seismographen, die haben immer so einen siebten Sinn dafür, wo irgendetwas nicht in Ordnung ist. Und das kommt daher, dass sie ja in die Gesellschaft eintreten und abtasten, wo sind meine Chancen, wo geht's weiter, wo stoße ich auf Widerstand, wo ist etwas, was mich nicht weiterbringt. Ich habe eingangs mal gesagt, es ist so schwer zu erklären, wieso manche Generationen politisch sind, dazwischen wieder viele nicht. Meine persönliche Vermutung ist, dieses Politische kommt dann, wenn eine junge Generation in einer Zukunftsschiene ziemlich sicher ist, nämlich wenn sie weiß, ich komme in Ausbildung und Beruf. Und dann hat sie den Kopf aber frei, um nachzudenken, wie sieht es denn mit den anderen wichtigen Lebensdimensionen aus? Diese kühne These funktioniert bei der Studentenbewegung. Die wirtschaftlichen, die beruflichen Perspektiven für diese Generation waren einmalig. Ich gehöre da ja fast noch an, altersmäßig, und kann das bestätigen. Diese Bedingung gilt auch heute. In all diesen Krisen, die wir heute haben, gibt es noch nicht eine Arbeitsmarktkrise, sondern fast das Gegenteil. Die jungen Leute werden händeringend gesucht für berufliche Positionen. Das rettet sie auch psychisch und das rettet aber auch diese seismografische Haltung. Ihre Zukunft ist nicht blockiert in dem materiellen, auf dem materiellen Bereich, Ebene des Lebens. Sie kommen in Ausbildung und Beruf, und zwar sehr gut. Umso mehr können sie nachdenken und spüren, dass auch welche anderen Probleme in der Welt nicht in Ordnung sind. Also, ja, ich denke mal, wir müssen alles tun, damit bloß nicht so eine apokalyptische und eine Weltuntergangsstimmung entsteht. Die blockiert uns alles. Dann haben wir gar keine Chance mehr.
Hier ist eine Frage aus dem Publikum.
Gibt es denn Untersuchungen darüber, aus welcher sozialen Klasse die die Protestkinder kommen? Also man hat ja die 68er mal als Bürgersöhnchen beschimpft, und ich sehe das ja auch bei den Vogue-Generationsjournalisten bei uns bei der Zeit. Es ist eine Generation, die, sagen wir mal, schon ökologische Eltern hatten und die also auch keine Probleme haben, irgendwie ihr Auskommen zu haben. Die werden dann irgendwann auch die Eliten werden, ne? Aber was ist mit den Leuten, die sozusagen faktisch von der wirtschaftlichen Wachstum abhängig sind, lohnabhängig sind, die also natürlich schreckliche Ängste haben, wenn dann irgendwelche fossile Automobile nicht mehr gebaut werden und so. Wie nimmt man diese Leute mit? Und dann die zweite Frage, wie weit ist das globale Bewusstsein der Bürgerkinder jetzt für die wirklich tatsächlichen Katastrophen in den Südseeinseln oder so? In Kairo gab es einen Schulterschluss zwischen diesen bürgerlichen Kindern und dann diesen wirklichen Präsidenten, die auch sehr radikal und gut geredet haben und sehr vernünftig geredet haben. Gibt es da eine Perspektive, wie die zusammen sich denken können, oder ist es dann doch wieder eine Blase von Kindern, die dann irgendwann ein grünes Haus bauen und dann war es das aber auch oder so? Ja,
ja, eine ganz, ganz unangenehme Frage, weil wir dann doch sehen, dieses politische Interesse, von dem ich hier sehr positiv gesprochen habe, das muss man sich leisten können. Und das können sich auch heute die leisten, die ein Elternhaus haben, was sie absichert. Und deswegen kommt leider, in Anführungsstrichen, die aktive Bewegung, die Gruppe der Aktiven aktiv bewegt, nur aus ganz bestimmten Elternhäusern, die entweder selbst, wo die Eltern selbst die Sensibilität haben, genau wie Sie sagen, aber noch wichtiger ist, wo die Eltern selbst die wirtschaftliche, finanzielle, biografische Lebensabsicherung darstellen. Und wenn ich auf die Straße gehe und meine Schule schwänze, ich weiß, es wird mich nicht die Schulkarriere kosten, weil meine Eltern schon dafür sorgen und so weiter. Ne? Also politischen Protest muss der diese Wirkung hat, die wir hier erzählen, von der wir hier berichten, die Bewegung erzählt hat, kommt nicht von den Bürgersöhnen, sondern im Moment von den Bürgertöchtern. Das hat sich da sehr stark verschoben. Aber sie kommt aus bestimmten sozialen Schichten. Und andere kommen nicht vor. Also bei der Bewegung Fridays for Future fällt auf, dass auch hochgebildete junge Frauen mit einem Einwanderungshintergrund ganz wenig vertreten sind. Das kann kein Mensch erklären, was da los ist, wie das kommt. Aber ist auffällig. Und es kommen alle die nicht vor, das haben Sie in Ihrer Frage ja schon praktisch mit unterstellt, die selbst sich wirtschaftlich nicht sicher fühlen und die sich zu denen rechnen, die eventuell ökonomisch, auch in den Berufschancen, die ich eben erwähnt habe, gar keine Berufschancen haben und Schwierigkeiten haben, in Ausbildung und Beruf hineinzukommen. Und das sind die ein nicht so stabiles, nicht so gut etabliertes Elternhaus haben. So gesehen haben wir eine ganz starke Kluft in der jungen Generation. Diese zuletzt angesprochene Gruppe, die ist verunsichert, die ist anfällig für rechtspopulistische Positionen, für autoritäre Positionen, die ist im Tiefen verunsichert. Wir schätzen nach unseren Studien, dass wir 10% richtig Rechtsradikale in der jungen Generation haben. Das ist etwas weniger als in der älteren Generation, aber doch eine erschreckend hohe Zahl. Ja, es ist eine sehr vielfältige und sehr unterschiedlich ausgeprägte, nach Milieus sehr stark gebrochene junge Generation, die wir haben, typisch für die ganze Gesellschaft. Und das spiegelt sich natürlich auch bei denen. Die Solidarität, um das zum Schluss noch anzusprechen, zwischen den einen und den anderen. Und in der Mitte haben wir so eine etwas neutrale, nicht ganz so stark interessierte, aber doch aufgeschlossene junge Gruppe. Machen ja auch fast alle, das machen ja auch mehr als die Hälfte heute schon das Abitur, nicht zu verdenken, nicht zu vergessen, also das Ganze auf einem hohen Bildungsgrad. Aber die Kluft zwischen diesen Gruppen ist sehr stark und es gibt wenige solidarische Bewegungen, wenige Unterstützung einander. Die abgehängt sind, haben das Gefühl, die Etablierten kümmern sich nicht um sie, sondern kümmern sich um ihre Themen und umgekehrt. Aber noch ist es in der jungen Generation ist es keine Spaltung, sondern irgendwie eine Koexistenz verschiedener Positionen und man respektiert einander. Die Sorge, die die jungen Leute haben, ist, dass daraus eine Spaltung wird. Ja, das kann man auch ganz deutlich in den entsprechenden Studien spüren.
Herr Witzenleiter?
Ja, ich darf das vielleicht mit einer Anekdote untermalen, was eben gesagt wurde, also so diese verschiedenen Milieus oder diese verschiedenen Gruppen unter Jugendlichen auch. Und zwar hatten wir vor, ich denke, das ist ungefähr 2 Jahre her, eine große Fahrraddemonstration in Freiburg. Ich denke, das waren 1200 Fahrräder, die den freitagnachmittäglichen Verkehr lahmgelegt hatten. Und dieser Fahrradkorso, der sich natürlich über mehrere Kilometer hinzog, kam dann auch durch ein Viertel, das eher von ArbeiterInnen geprägt ist oder migrantische. Also ich sage mal, es gibt günstige Mieten, insofern wohnen dort natürlich auch Leute, die wirtschaftlich eher schwächer sind. Und wir waren auf diesen Fahrrädern auf dem Gehweg, auf dem Trottoir fuhren 2 Jugendliche mit BMX-Rädern, wahrscheinlich mit einem Migrationshintergrund, vermute ich. Und ich rief den beiden damals zu, fahrt doch einfach mit uns mit. Und die riefen uns zurück, nee, kein Bock auf euch. Ja? Und das hat für mich so ein bisschen gezeigt, so ja, hey, da ist sozusagen so da diese engagierte Jugend, die jetzt hier mit dem Fahrrad demonstriert. Es geht um Verkehrswende, es geht um Klimapolitik und so weiter. Und dann eben diese Jugendlichen, die ebenfalls mit dem Fahrrad unterwegs sind, aber irgendwie sich nicht connecten können mit dieser größeren Gruppe. Und da wird für mich etwas deutlich, also diese Spaltung zwischen den Milieus, weil zuvor die Frage war, warum geht es denn nicht voran mit der Klimapolitik? Warum kriegen wir das denn nicht gebacken? Das ist einmal, weil es eben nicht die gesamte Gesellschaft gleichermaßen bewegt. Und ich sage mal, weil es einfach auch, wenn das jetzt so gemacht wird, sage ich mal, von der Politik, natürlich auch hier wieder Verliererinnen und Verlierer geben wird sozusagen. Und die sind in bestimmten Milieus, diese Verliererinnen, das sind natürlich Menschen, die sich vielleicht nicht so engagieren, vielleicht auch von ihrer Sozialisation her auch nie dazu, sage ich mal, ermutigt wurden, sich politisch zu engagieren. Aber dieses Problem, und da würde ich ganz gerne auch etwas widersprechen, was zuvor gesagt wurde, dass die ältere Generation ja auch schon mal Krisen gemeistert hat. Das ist schon richtig. Die ältere Generation und die anderen Generationen haben auch schon mal existenzielle Krisen durchlebt. Aber wir sprechen jetzt über die Klimakrise. Und die Klimakrise ist wahrscheinlich die größte Herausforderung, die unsere Zivilisation jemals hatte. Das ist, wir können uns das gar nicht vorstellen. Also dieser Wandel, der im Osten ja noch sehr, sehr präsent ist, von 1989 mit Biografien, die unterbrochen wurden, mit ja, Leuten, denen es wirtschaftlich deutlich, das ist ein Kinkerlitzchen gegen das oder diesen Strukturwandel, den wir eigentlich brauchen, um die Klimakrise zu meistern. Das wird die größte, ich habe es kurz hier als Begriff gehört, die größte politikindizierte Strukturwandel, den es jemals gegeben hat. Und es wird wahrscheinlich in 30, 40 Jahren nichts mehr so aussehen, wie es heute aussieht. Also wir sprechen da über gigantische Herausforderungen. Und jetzt haben wir sozusagen Gesellschaft, die irgendwo gespalten ist in Interessen. Und das ist der Punkt, wo Klimapolitik eben nicht nur Klimapolitik sein darf, sondern eben da ansetzen muss, dass sie alle Menschen mitnimmt und eben auch zu den Menschen in den wirtschaftlich schwächeren Schichten sagt, ja, ihr seid wertvoll, wir nehmen euch mit, lasst uns das Problem gemeinsam anpacken. Und das passiert nicht. Und das wäre so meine Antwort auf Ihre Frage, Herr Capabianca, warum funktioniert es denn nicht oder warum kriegen wir das mit der Klimapolitik nicht hin? Was Horwill mal beschrieben hatte, diese Spaltung, die bei den Jugendlichen zu sehen ist und dass wir eben nicht alle Menschen mit dabei haben bei dieser entschlossenen Politik gegen die Klimakrise.
Ich würde da vielleicht noch mal kurz widersprechen. Also ich sehe es eher als einen Generationenkonflikt als innerhalb den Generationen, weil die jungen Leute, die vielleicht mit ihren BMX-Rädern nicht mit auf die Straße wollen oder sagen, ja, was ist das für ein Elitenkram oder ich kann es mir nicht leisten, im Bioladen einzukaufen. Das sind nicht die Politik machen. Die Politik machen. Also im Bundestag ändert sich das so langsam. Aber ich bin echt fast hinten vom Stuhl gefallen, als ich das erste Mal in einer Stadtratssitzung war. Weil das ist eine Politik, da wird so viel entschieden. Auf der kommunalen Ebene, über Fahrradstraßen, über Mobilität, wofür werden Gelder ausgegeben. Und das wird größtenteils von Leuten, also unser ältestes Ratsmitglied ist 85, ja, und die Jüngeren sind, also ich bin die Jüngste mit Mitte 30 und die meisten sind Anfang des Rentenalters. Und die sitzen, diese Generationen sitzen noch überall in den Vorständen, in der Kommunalpolitik. Jedes Unternehmen, wenn man sich mal anguckt, wie viele Frauen, es gibt irgendwie Studien, dass mehr Thomasse in den Vorständen sitzen als Frauen, also Männer, die Thomas heißen. Also ich weiß jetzt nicht mehr, ob es Thomas der Name war, aber das zeigt doch, das sind die wirklichen Entscheidungsträger und das sind nicht die abgespaltene junge Generation, die Benachteiligten, es sind immer noch die alten Eliten, würde ich mal sagen, an der Macht. Und diese Eliten sind über 60 männlich und meistens und eigentlich weiß. Und also ich glaube, es ist Intersektionalität, ist das Thema. Es geht nicht nur um Geschlecht, sondern auch Hintergrund und Bildungsbiografie und. Aber ich sehe nicht, dass diese nicht interessierten, desinteressierten, abgespaltenen jungen Leute da den Fortschritt blockieren in der Klimapolitik. Nein, das sind die alten Eliten. Und diese Räume der Politik sind noch so geschlossen. Also ich würde sagen, ich bin gut gebildet, ich bin nicht auf den Mund gefallen. Und trotzdem, ich als relativ junge Frau in der Kommunalpolitik, ist das für mich teilweise auch ein Spießrutenlauf. Und das kann doch nicht sein, weil die Entscheidungen, Bauvorhaben brauchen oft 20 Jahre. Das bedeutet, wenn dann ein 85-Jähriger sitzt, der jetzt Entscheidungen fällt für in 20 Jahren, dann ist das die Politik von irgendwie einem 105-Jährigen. Also das ist einfach so weit nach vorne, okay, vielleicht nicht genau gerechnet, aber also diese Planungshorizonte sind einfach so weit. Und wir im Stadtrat müssen warten, bis die ältere Generation nicht mehr drin sitzt, bis wir eine Fahrradstraße durchbekommen, weil die alte Generation möchte mit ihrem Auto bis vor die Sparkasse fahren. Ja, und das ist nicht mal die junge Generation, selbst die abgehängte, sozusagen jüngere Generation macht Online-Banking. Die brauchen nicht den Parkplatz vor der Sparkasse, die es vielleicht irgendwann eh nicht mehr gibt. Und das, also das für mich ist viel mehr der was uns auffällt und woran es hapert und nicht die desinteressierte Gruppe, was die vielleicht abgehängt sind und Angst davor haben, abgehängt zu werden. Ich würde mich ja freuen, würden die politisch mehr Möglichkeiten sehen, sich zu engagieren, außer irgendwie AfD und andere Protestwahlstimmen zu machen. Aber ich glaube nicht, dass die sind, die den Fortschritt aufheben.
Nein, das ist ja so wichtig, weil wir eine Generationenunwucht haben. Die Wählerschaft in Deutschland besteht überwiegend aus den Gruppen, die Sie hier gerade nochmal charakterisiert haben. Was war das mittlere Alter? Ich glaube, es sind ungefähr genauso viele Wählerinnen und Wähler unter 50 wie über 50, die wir haben, ne? Und da sieht man, wo die große Masse der Wählerschaft sitzt. Also ich ergänze das, was Sie sagen. Die Parteien sind angewiesen auf Stimmen und die große Mehrheit der Stimmen sitzt bei der älteren Generation. Die hat das Doppelte und Dreifache an Wirkung. Die ältere Generation der über 50-Jährigen kann im Grunde alle Entscheidungen treffen, weil sie die Mehrheit hat.
Und das Geld.
Und das Geld auch hat und die Erfahrung und das Wissen, wie man Macht ausübt und so weiter. Das ganze Know-how. Umso wichtiger, jetzt komme ich nochmal darauf zurück, und deswegen habe ich das vorhin so hervorgehoben, dass eine junge Generation mit allen Schritten versucht, diese ältere Generation mit zu erreichen mit ihren Positionen. Und das finde ich ja so fantastisch, dass das der Bewegung Fridays for Future gelungen ist. Hoffentlich muss ich nicht sagen war. Ich glaube, gelungen ist. Es wird ganz wichtig, das aufrechtzuerhalten. Dass also auch die Oma mit angesprochen wurde von einer Aktivistin aus der Bewegung Fridays for Future und Oma for Future dann mit dabei war. Das ist von ungeheurer Bedeutung, ne? Dieser generationenübergreifende Ansatz und der Schulterschluss der Generation. Und wenn die älteren Generationen mitgenommen werden, beziehungsweise wenn es eine Allianz der Generationen gibt, erst dann kriegen wir Lösungen. Das finde ich sehr anschaulich und sehr nachdenkenswert, was Sie da sagen. Das würde auch für den Stadtrat heißen, wir müssen sehen, wie wir da generationsübergreifende Ansätze hinkriegen.
Wir haben jetzt die Mehrheit mit unserer Gruppe, also ja. So langsam ändert sich was.
Ja. Wie haben Sie es gemacht?
Ich bin jetzt erst die erste Legislaturperiode dabei, aber es gab einige Jüngere, die sind jetzt Mitte 40, die sind mit ihren Kindern von Berlin wieder aufs Land gezogen, kommen aber ursprünglich daher. Die eine sitzt mit ihrem Vater sozusagen, der ist aber eine andere Partei als sie. Also es sind so Alteingesessene, die aber zwischendurch mal weg waren. Und die haben gesagt, wir müssen hier irgendwas ändern, wir müssen alle Parteien mit der jüngeren Generation unterlaufen. Und in diesem Fahrwasser bin ich mit rein und die sind sehr engagiert. Und ich bin bei den Grünen und wir haben irgendwie 0,2% mehr als die CDU. 0,2%. Und wir haben schon unser Ergebnis verdoppelt. Also das ist wirklich, ne, und auf Samtgemeinde, also so eins unterm Landkreislevel, ist das noch viel konservativer. Es ist wirklich ein langer Weg und sehr anstrengend, weil es ist ganz viele kleine Schritte. Aber ja, durch gute Arbeit haben die echt geschafft und dadurch, dass die Generation sich langsam auch ändert. Also es kommen mehr junge Familien ziehen hinzu, Jugendliche können endlich mitwählen. Ich glaube, es würde einen Riesenunterschied machen, wenn wir ab 16 gewählt werden könnte. Ich glaube, es ist eine Frage der Zeit. Aber die Frage ist, haben wir die Zeit?
Mit Blick auf die Zukunft frage ich mich manchmal, wie wird sich unsere Gesellschaft in 20, 30 oder 40 Jahren darstellen? Also wenn sie dann hoffentlich noch da ist. Und welche Veränderungen auch in der politischen Kultur und im Umgang werden da sein, die wir uns jetzt erhoffen und an denen wir jetzt arbeiten. Ich frage mich, dass eben unter diesem Stichpunkt, dass eben Nachhaltigkeit Generationengerechtigkeit ist. Das ist ja so ein Stichpunkt. Wie sehen Sie drei das? Mit Blick in die Zukunft. Wer mag anfangen? Ja, Herr Witzleben, ja, genau. Witzenleiter.
Ja, also vielleicht zunächst, was das Thema Klimapolitik betrifft, sehe ich so diesen großen Generationen-Clash eigentlich weniger. Ja, also weniger zwischen den Generationen, ich sag mal, auf den Fridays for Future Streiks, wen ich dort regelmäßig wahrgenommen habe, das war zum Beispiel die Gruppe, Sie werden sie kennen, die Omas gegen Rechts. Und auch sonst, wenn wir uns Umfragen ansehen, dann hören wir knappe 40% sagen, wir müssen jetzt ganz dringend handeln, also gesamtrepräsentativer Durchschnitt durch die Bevölkerung, knapp 40% sagen, wir müssen ganz dringend handeln, 40% sagen, wir müssen unbedingt etwas gegen die Klimakrise machen. Also wir haben bereits gesellschaftlich, und zwar in allen Kohorten, in allen Altersgruppen haben wir Menschen, die überzeugt sind davon, dass wir entschlossen handeln müssen. Es sind auch nicht, also ich bin da vorhin vielleicht ein bisschen falsch verstanden worden, es sind nicht die Milieus, die vielleicht den Migrationshintergrund haben, die etwas blockieren, aber das sind Gruppen, die mitgenommen werden wollen. Das ist so ein bisschen der Punkt. Also wir brauchen da gesamtgesellschaftlich etwas. Also, ja, so die Frage, wie kommen wir in die Zukunft? Ja, also wir müssen unsere Demografie sehen gesellschaftlich. Wir sprechen momentan von einer jungen Generation, die sehr, sehr engagiert ist, was die Klimakrise betrifft. Bei mir ist immer das Hauptthema natürlich die Klimakrise. Und auf der anderen Seite eine ältere Generation, die, wie richtig bemerkt wurde, natürlich die Mittel in der Hand hält oder die finanziellen Mittel hat, vielleicht auch die Macht dann ein Stück weit hat. Die vielleicht gemeinsam handeln möchten, aber natürlich irgendwo ein System auch dasteht, dass das verhindert. Und auf der anderen Seite natürlich die Demografie, wo wir ganz viel Zuwanderung momentan brauchen, um überhaupt, sage ich mal, erst das in Pension gehen oder in Rente gehen, der Babyboomer ausgleichen zu können. Das heißt, diese Gesellschaft hier in Deutschland, die wird in 10, 15 Jahren sehr, sehr stark eben auch geprägt sein von Menschen, die zugewandert sind, die nach Deutschland kommen, um hier zu arbeiten und in unsere Sozialversicherungssysteme einzubezahlen. Die Frage ist natürlich, wie sich diese Menschen dann an der Politik beteiligen, wie wir sie einladen können, sich politisch zu beteiligen und wie wir sie mitnehmen können in eine entschlossene Zukunfts- und Zukunftspolitik ist für mich auch immer eine Klimapolitik natürlich. Also das ist für mich eine ganz, ganz entscheidende Frage. Also ich sehe den Clash eigentlich nicht so sehr zwischen den Generationen, sondern eher im System, also in der Profitorientierung des Kapitalismus und weniger eigentlich so zwischen den Generationen. Ich glaube, was Klimapolitik betrifft, das sind sich die Generationen recht einig.
Na, es ist schon klar, dass die Zugehörigkeit zu einer bestimmten Altersgruppe, wir sagen jetzt immer Generationen als Kunstbegriff, ganz starken Einfluss darauf hat, wie ich mich fühle, wie ich denke, welche Vorstellungen ich von der Gesellschaft habe und welche Zukunftsperspektive ich habe. Also das können wir mal ganz banal festhalten. Ne? Und eine Gesellschaft lebt davon, dass alle Altersgruppen, also alle Generationen ihre Positionen einbringen können. Das ist die Herausforderung. Da wir nun so schrecklich viele von meiner Altersgruppe haben und die alles dominiert, haben wir das Thema eben angesprochen, müssen wir sehr genau darüber nachdenken, wie denn dennoch die Positionen der jüngeren Generationen Berücksichtigung finden können. Da ist die Absenkung des Mindestwahlalters nicht ganz ohne. Das ist schon ein Aspekt. Der bringt rein demografisch im Moment nicht sehr viel, weil die jungen Jahrgänge ungefähr 750.000 oder 770.000 Geburten pro Jahr haben. Die Älteren, die über 50-Jährigen, waren aber alle doppelt so groß und leben noch eine ganze Zeit. Und deswegen ist eine Absenkung des Mindestwahlalters kurzfristig von der Zahl der Wählerinnen und Wähler her gar nicht so gewichtig. Aber sie ist schon von einiger Bedeutung. Da kann ich Frau Klose nur zustimmen. Da sprechen wir jetzt über 16. Das leuchtet mir irgendwie nicht ein. Ich bin seit 1994 dafür, dass das Wahlalter deutlich abgesenkt wird. Wir wissen seitdem aus Studien, dass die junge Generation im Grunde ab 12 die Fähigkeit hat, es hat ja auch eine Veränderung in der Entwicklung gegeben, das Alter der Pubertät ist ja immer weiter im Lebenslauf nach vorne gewandert. Wir können heute nicht mehr von der gleichen Art Jugend sprechen, wie sie noch vor 50 oder 100 Jahren existierte. Heute bin ich als junger Mann, als junge Frau mit 12 Jahren im Grunde in der Lage einzuschätzen, was bei einem Wahlvorgang passiert, worum es geht, welche Alternativen zur Debatte stehen. Diese intellektuelle und moralische Urteilsfähigkeit würde ich auf 12 Jahre ansetzen. Ich habe in den 90er Jahren gehörte ich zu denen, die gefordert haben, das Wahlalter auf 16 abzusenken. Das war damals ein Tabuthema. Man hat mich für irgendwie nicht ganz zurechnungsfähig und nicht auf dieser Welt erklärt. Heute sehe ich, das hat 30 Jahre, 40 Jahre gedauert. Heute haben wir die Diskussion, es wird ernsthaft darüber geredet. Ich würde gerne die Diskussion ausdehnen und dann hätten wir immerhin einen weiteren Schritt. Wir haben es, glaube ich, 1972 haben wir das Mindestwahlalter abgesenkt von 21 auf 18. Wenn wir es auf 16 absenken, was im Moment politisch realisierbar ist, haben wir einen Schritt. Aber es wäre ein gewaltiger Schritt, wenn wir es auf 12 oder sagen wir 14 Jahre absenken könnten. Dann wäre symbolisch politisch klar, dass die Stimmen der jungen Generation, aller derer, die in einem guten Bildungssystem auch in der Lage sind, mitzudenken und mitzuhandeln, dass die gezählt werden. Die Demokratie lebt davon, dass Politikerinnen und Politiker sich ihre Stimme abholen müssen. Im Moment brauchen die Politikerinnen und Politiker nicht auf die Stimmen der unter 18-Jährigen zu hören, können sie auch gar nicht, es bringt ihnen nichts, ne? sie haben keinen Effekt davon. Also dieser demokratische Mechanismus würde in Gang kommen. Wir wissen auch, dass dann, wenn man wählen kann, man anders über Politik denkt, das aktiviert, sodass ich mal sagen würde, das wäre ein ganz wichtiges Thema, die politische Beteiligung der jungen Generation. Und wenn es uns noch nicht gelingt, das Wahlalter noch weiter abzusenken, dann eben alles, was an Anhörungen möglich ist, im städtischen Bereich, aber auf allen Ebenen, in allen Gebietskörperschaften. Warum werden denn junge Leute nicht beteiligt? Bei der Corona-Pandemie haben wir wieder gesehen, das alles wurde über ihre Köpfe hinweg entschieden. Die hatten gar keine Chance, sich irgendwie von sich aus zu äußern. Die Schulen bauten ihren Digitalunterricht um, obwohl die junge Generation viel mehr von digital versteht, als die Lehrkräfte das zu dem Zeitpunkt verstanden. Also es macht keinen Sinn, es ist nicht schlüssig. Und in diese Richtung zu drängeln und hier Mindestwahlalter absenken, okay, ist ein schwieriger, verfassungsrechtlich dann auch zu bewältigender Akt, plus Wehrbeteiligung der jungen Generation und seien es nur Anhörungen oder seien es Beauftragte für die junge Generation, all diese Mechanismen, die wir haben, das halte ich für ganz wichtig.
Ich wollte dazu nur sagen, vom Fridays for Future sind ja sehr viele Leute jetzt auch ins Parlament gewählt worden. So, aber es ist ja jetzt eigentlich so der Fall auch eingetreten, dass viele enttäuscht sind, dass das doch eben im Parlament auch eine große Kernarbeit ist. Und es wird eben geklagt, dass sie da nicht ernst genommen werden von den. So, aber das ist ja jetzt deren Aufgabe, nicht rumzujammern, sondern dort die Arbeit zu machen. So, das ist ja das eine, was dazu zu sagen ist. Deswegen, ob nun das Wahlalter noch weiter herabgesetzt wird oder nicht, ist nicht das Entscheidende, sondern das ist ja die Überzeugungsarbeit. Und das andere, woran man es eigentlich sieht, ist, wenn in Deutschland die ländliche Bevölkerung und natürlich auch die städtische ihre Autos abschaffen würde und ihre gesamten Führerscheine zurückgeben würde, dann würde man ja wirklich sehen, wie weit wir gekommen sind. So, aber das passiert ja alles nicht, weil alle eigentlich ihren Besitzstand wahren wollen. Es geht ja nicht um weniger, sondern es geht immer noch um mehr. Mehr von allen. So, und nicht weniger von allen. Also deswegen, wir sind da so weit von weg. Also es wird immer so suggeriert, dass wir schon so weit sind. Ich komme ja selber aus der Bürgerinitiativbewegung der 80er Jahre. Und wenn ich jetzt sehe, das wiederholt sich alles, dreht sich alles nur im Kreis. So, das wird alles neu durchdiskutiert. Aber die Fortschritte sind eigentlich, kommen eigentlich nur mit der Schneckenpost.
Ja, danke für diese Reaktion und auch ja, die skeptische Sicht auf das Potenzial zur Veränderung. Ich würde aber Ihnen gerne noch das Wort überlassen.
Ja, erstmal kurz dazu. Also ich habe schon das Gefühl, dass sich viel tut. Ich meine, wir haben kein Polio mehr. Ich meine, das sind so kleine Sachen, aber allein, dass Pocken ausgerottet worden sind, dass es kein Malaria hier in diesen Gegenden gibt. Wir haben 24 Stunden Strom, fließend Wasser. Also ich meine, ja, das sind so die Basics, aber ich finde schon, und es hat sich schon sehr viel getan. Ich würde nicht gerne in die Vergangenheit zurückreisen, weil da irgendwie das Leben besser war. Also ich finde schon, dass sich viel verändert hat oder auch in China. Ich meine, die Proteste vor dem Internet, wüssten wir gar nichts von diesen Protesten. Also dass die jetzt überhaupt übertragen werden, und so schnell ist ja auch schon ein Fortschritt. Und ich weiß, es ist schwer, so im Großen irgendwie allen Leuten jetzt vorzuschreiben, keine Autos mehr zu haben. Aber im Kleinen versuchen wir das schon. Zum Beispiel im Hitzacker Dorf teilen wir uns die Autos. Ja, wir haben noch Autos, weil wir sind im ländlichen Raum. Das ist ja auch so ein Thema. Ne? Verkehrsministerium wird immer bezüglich Auto gedacht. Es wird Zeit, dass halt auch andere Verkehrsformen dort mehr mit auf den Radar kommen. Aber da sind schon im Kleinen. Und ich glaube, da ist aber auch dieses Thema Solidarität total wichtig, weil das muss man sich halt auch leisten können. Und im Hitzacker Dorf, wir haben deswegen extra kein Eigentum, sondern es ist eine Genossenschaft, sodass Leute, die auf Sozialhilfe zum Beispiel angewiesen sind oder auch Geflüchtete, das Projekt wurde unter anderem auch gestartet, um Wohnraum im ländlichen Raum für Geflüchtete auch zu schaffen, dann Leute, die mehr Geld haben, zahlen halt dann die Anteile für den Kredit auch für die Leute, die ohne Geld nach Deutschland gekommen sind oder auch innerhalb von Deutschland nicht das Geld haben. Und trotzdem können sie dann in ihrer eigenen Wohnung, die halt genossenschaftlich allen gehört, wohnen. Und ich glaube, dieser Solidaritätsgedanke ist total wichtig. Und ich glaube, so ist auch ein bisschen mein Wunsch für die Zukunft, so in 20, 30 Jahren, dass generationenmäßig auch die jüngere Generation schon früher in den politischen Prozessen was zu sagen haben und dabei sein können, dass es diverser wird vom Hintergrund. Ich finde es total wichtig, dass neue Deutsche, also Leute, die vielleicht eine Fluchtbiografie haben oder eine andere Einwanderungsbiografie, die sich teilweise sehr auch für die Demokratie hier begeistern, weil sie einfach aus Ländern kommen, wo das nicht selbstverständlich war, dass die auch die Möglichkeit haben, mit in die Politik zu gehen. Du brauchst kein perfektes Deutsch, um mit im Rat zu sitzen. Und mir ist das ganz wichtig, dass diese Gruppen auch mit dabei sind. Ja, und persönlich viel mehr Frauen. Ich hoffe, dass in 20, 30 Jahren man auch nicht irgendwie erst zum Mann werden muss, um in dieser Welt in irgendeiner Form Gehör zu bekommen. Oder zum ältere Person. Es ist ja nicht nur Geschlecht, sondern auch Alters. Sondern dass wir den Habitus oder dieses, wie Politik gemacht wird, auch so verändern können, dass auch Männer mehr Vereinbarkeit von Familie oder Ehrenamt von Familie und Ehrenamt und Beruf auf die Reihe bekommen. Also ich mein Idealbild ist nicht, dass wir in 20, 30 Jahren auch genauso viele Frauen haben, die sich irgendwie kaputt machen und aufreiben im Ehrenamt und gleichzeitig 40-Stunden-Woche und Familie, sondern dass wir vielleicht Top-Sharing, dass Leute, Bürgermeisterinnenämter auch geteilt werden können, dass einfach Leute sich nicht mehr so kaputt machen müssen, um politische Verantwortung zu übernehmen und wir dadurch das öffnen für eine viel diversere, größere Gruppe an Menschen und es diesen Menschen auch persönlich besser geht, weil ich glaube, wenn wir uns selbst permanent ausbeuten, dann ist der Schritt auch die Umwelt, die Natur, andere Menschen auszubeuten, viel, viel näher, weil man einfach gar nicht mehr die Zeit hat zu reflektieren und sich zu überlegen, Mensch, was ich tue, hat das vielleicht negative Konsequenzen oder ist das überhaupt sozusagen, erhöht es das Gute in der Welt oder mache ich einfach nur weiter, weil ich mich nicht traue, die Rahmenbedingungen in Frage zu stellen. Ich glaube, das wäre so ein bisschen mein Plädoyer für die Zukunft.
Wir kommen langsam zum Ende dieses Gesprächs. Es gibt aber noch eine Wortmeldung und die möchte ich gerne aufrufen.
Ja, ich habe eine ganz kurze Frage an Sie, Herr Hurlmann. Sie haben über die Wahlrechtsreform gesprochen und die Absenkung auf 16, 12 Jahre. Was halten Sie von einem Familienwahlrecht in dem Zusammenhang? Also ich glaube persönlich, dass das für Generationengerechtigkeit und damit natürlich auch für Generationengerechtigkeit und Klimawandel ein ganz entscheidender Punkt sein kann, um eben eine ältere Generation in ihrer Verantwortung für weitere jüngere Generationen mitzunehmen.
Ja, das wäre natürlich ideale Sache, ne? Wenn jeder Mensch, der in diesem Land lebt, seine Stimme abgeben kann. Bisher haben wir das so gelöst, dass jeder Mensch seine Stimme abgibt, der selbst über sich und über die Situation entscheiden kann. Und der Konsens ist, dass man dafür 18 Jahre alt sein muss. 18 Jahre macht Sinn, weil ich zu dem Zeitpunkt ja auch rechtsfähig bin. Also fast alle, ja, ich glaube praktisch alle Rechte habe im Strafrecht noch einen kleinen Schutz genieße bis 21. Aber im Großen und Ganzen voll rechtsfähig in alle Richtungen bin. Da würden wir runtergehen, wenn wir das Wahlalter absenken. Das ist auch das Hauptgegenargument, was ich sehr ernst nehme. Es ist tatsächlich dann so, dass Menschen, die nicht voll rechtsfähig sind, in Parlamenten mitentscheiden würden. Ob sie selbst gewählt werden könnten für Ämter, müsste man nochmal nachdenken.
Kommunalpolitik fände ich gut.
Ja, genau. Ich glaube, da gibt es verschiedene Varianten. So, wir würden jetzt mit einer Delegation des Wahlrechts an eine andere Person in eine ganz andere Kategorie von Demokratie hineinkommen. Jetzt würde jemand für mich die Stimme abgeben. Und deswegen ist das eine ganz kategoriale Frage. Macht das Sinn? Wollen wir das? Geht das auf? Ideal ist, da stimme ich Ihnen zu, jetzt hätte wirklich jeder Bürger und jede Bürgerin vom ersten Lebenstag an eine eigene Stimme. Sie würde delegiert an die Eltern. Sobald ein Kind selbst sagt, jetzt will ich meine Stimme abgeben, gibt es die Stimme ab. Ne? Das kann man ja so weiterspinnen. Es würde dann eine entsprechende Eigenentscheidung sein. Ich finde das erwägenswert, habe mich bisher da sehr zurückhaltend geäußert, weil das so ein Kategorienwechsel ist und dann nicht mehr der Mensch selbst seine Stimme abgibt und weil ich bisher davon ausgehe, das gehört zum demokratischen Gemeinwesen mit dazu, dass ein Mensch original seine eigene Stimme abgibt. Aber okay, auch das müssen wir diskutieren.
Herr Witzenleiter?
Ja, Herr Hurlmann, Sie hatten eingangs unserer Diskussion so wunderbar die Fridays for Future Generation beschrieben und eben auch beschrieben, wie damals Grundschulkinder von Reportern interviewt wurden. Und ich würde das ganz gerne zum Besten geben. Ein indischer Student von mir schickte mir damals einen Link von ebenso einem Interview mit jungen Menschen, waren sie 8 Jahre, 9 Jahre, 12 Jahre alt, die interviewt wurden. Und er fragte mich damals, als jetzt junger Vater, wie muss ich meine Kinder in Indien erziehen, dass sie mal so selbstbewusst auftreten? Das ist die junge Generation. Das ist die Generation, die Klimakrise lösen wird.
Ich finde diese Anekdote einen schönen Abschluss unseres Gesprächs und möchte an dieser Stelle ganz, ganz herzlich danken allen Ihnen und auch den Beitragenden für diesen Blick auf, vor allen Dingen diesen differenzierten Blick auf die verschiedenen Bewegungen, die wir jetzt derzeit haben, die Veränderungen, die sich da vielleicht auch zeigen und auch ja, diesen neuen Blick auf die zukünftigen Generationen. Und ich glaube, jetzt gerade die Diskussion über das Wahlrecht zeigt auch nochmal, oder überhaupt politische Partizipation, dass das eben auch ganz praktische Konsequenzen hat. Von daher, Frau Klose, Herr Witzenleiter und Herr Professor Hürlmann, herzlichen Dank Ihnen für dieses spannende Gespräch.
Gerne.
Ich danke.
Ich möchte an meiner Stelle danken Patricia Löwe, die diesen Abend konzipiert hat und diese ganze Reihe auch mit organisiert oder ja, eigentlich organisiert hat und der ich jetzt auch das Mikrofon wieder übergebe.
Ich lade jetzt alle herzlich ein Glas Wein zu trinken und hier noch einen Moment zu verweilen und wünsche uns allen einen schönen Abend.